ARD.
Kai Schmieding hier. Herzlich willkommen. Das einzelne Individuum ist klein, schwach und verletzlich, aber im Kollektiv können sie eine Supermacht sein. Die Ameisen, Tiere, die man nach Lektüre des heutigen Buches mit ganz anderen Augen sieht, weil wir uns mitten hinein begeben in das erstaunlich organisierte und koordinierte Leben dieser faszinierenden Wesen. Ameisen, die geheimen Herrscherinnen der Welt, ist der Titel des Buches von Magdalena Sorger, zugeschaltet aus Hamburg. Herzlich willkommen. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Magdalena Sorger ist Evolutionsökologin und Ameisenforscherin. Sie hatte ihre eigentlich schon geplante Wirtschaftskarriere an den Nagel gehängt, als sie während eines Auslandssemesters in den USA die Welt der Ameisen entdeckte. Seitdem hat sie an verschiedenen Unis in den USA geforscht und gelehrt. Inzwischen ist auch eine Ameisenart aus Borneo nach ihr benannt, Diacama Magdalenae. Und sie sorgt nach ihrer Rückkehr jetzt nach Europa dafür, dass wir alle in die Welt der Ameisen eintauchen können. Wie funktioniert zum Beispiel deren Schwarmintelligenz? Was bedeutet Ameisen-Teamgeist? Wie kommunizieren sie? Zu welchen architektonischen Meisterwerken sind Ameisen in der Lage? Warum sind sie so wichtig für uns und was bedroht sie? Das können Fragen der kommenden 55 Minuten sein. Frau Sorger, der Schnappmechanismus der Schnappkieferameise hat ihre Ameisenliebe zum Entflammen gebracht, lese ich im Buch. Was hat sie so berührt damals?
Ja, also ich wusste damals eigentlich wenig über Insekten und eigentlich gar nichts über Ameisen. Und ich habe damals einen Biologiekurs besucht und der Professor, der den unterrichtet hat, sein Spezialgebiet waren Schnappkieferameisen und er hat uns etwas aus seiner Forschung gezeigt. Und da hat er uns in Slow Motion, also verlangsamt, einen Rückwärtssprung dieser Ameise gezeigt. Also die Ameise schließt ihre Mandibeln sehr, sehr schnell. Also es ist eine der schnellsten Bewegungen im Tierreich. Und das verwendet sie zum Beutefang. Das wurde uns auch so erklärt. Hm. Wenn sie das aber gegen den Boden macht oder gegen eine flache Oberfläche, dann katapultiert es sie rückwärts und sie springt.
Also wir lernen schon jetzt, Ameise ist nicht gleich Ameise. Die Evolution hat ganz unterschiedliche Versionen rausgebracht. Dieser Schnappkiefer, das ist also eine ganz klare Anpassung an einen bestimmten Lebensraum, an einen bestimmten Zustand.
Ja, also es hat sich höchstwahrscheinlich herausgebildet aufgrund der Jagd, also worauf sie jagen. Also zum Beispiel Schnappkieferameisen marschieren durch die Laubstreu und jagen nach kleinen Insekten, darunter zum Beispiel auch Springschwänze oder Kolembolen. Und diese Springschwänze können auch springen und sie sind auch sehr, sehr schnell. Das heißt, da gibt es jetzt einen Vorteil, wenn die Ameise auch schnell schnappen kann, weil sie dann natürlich mehr Nahrung finden kann. Mhm. Und wenn man das über die Jahrmillionen rechnet, also wenn die Kräfte der Evolution hier arbeiten, dann entwickelt sich da ein sehr effektiver Schnappmechanismus, der dann von der Ameise auch noch zur Flucht verwendet wurde.
Sie nennen das im Buch ein Glücksgefühl, eine tiefe Zuneigung, die Sie spüren, wenn Sie Ameisen beobachten bei ihrer Arbeit. Diese Beharrlichkeit, mit der die kleinen Wesen Dinge bewegen können, die ist ja auch beeindruckend. Beeindruckt Sie auch dieser Fleiß oder was berührt Sie so besonders daran?
Also an Ameisen gibt es wahnsinnig viel Beeindruckendes und Spannendes, aber es ist bei mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Also ich kann ganz viele Dinge erklären, warum ich Ameisen toll finde und aufregend finde, aber am Ende des Tages löst eine Ameise in mir ein Gefühl aus, das man eigentlich nur mit Liebe verstehen kann. Und ich glaube, wenn man schon mal verliebt war oder jemanden liebt, kann man schon erklären, der ist hübsch und der kann viele tolle Sachen, aber warum man dieses Gefühl hat, das kann man manchmal nicht erklären. Und so ist es bei mir mit Ameisen.
Mal losgelöst von jeder Emotion. Was würde uns Menschen denn eigentlich fehlen, wenn die Ameisen weg wären oder wenn sie stark dezimiert würden?
Ja, viele Ökosystemdienstleistungen. Also Ameisen kommen in fast allen Ökosystemen der Welt vor, meist in großer Zahl, da Ameisenkolonien ja sehr groß sind. So Dinge wie zum Beispiel Nährstoffumverteilung. Ameisennester befinden sich in vielen Substraten, oft im Boden. Da wird viel herumgebracht, Nahrung wird herumgebracht, Dinge werden verloren, Exkremente und so weiter. Ameisen sind wichtige Aasfresser. Das kennt man vielleicht von der Waldameise, die ja auch die Polizei des Waldes genannt wird. Das heißt, die sind sehr effektiv darin, tote Tiere abzutransportieren. oder auseinanderzunehmen. Dann das, was vielleicht ein bisschen weniger bekannt ist, ist, dass ja Ameisen auch wichtige Bestäuber sind.
Man denkt erst an die Bienen, ja.
Ich weiß, ja. Ist auch
inwiefern sind die Ameisen Bestäuber?
Naja, es sind ja nicht nur die Ameisen Bestäuber, sondern viele Insekten. Und da sage ich auch immer, alles, was man auf einer Blüte findet, ist höchstwahrscheinlich auch auf einer anderen Blüte, also besucht viele Blüten und dabei wird die Pflanze bestäubt. Mhm. Aber ganz speziell zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob Sie Schokolade mögen.
Sehr gerne, viel zu gerne.
Ja, dann können Sie schon mal einen kleinen Dank an die Ameisen senden, denn die Ameise ist Mitbestäuberin der Kakaopflanze. Mhm. Und ja, das liegt daran, weil die Blüten sind sehr, sehr klein von der Kakaopflanze und das sind dann sehr kleine Ameisen, die das machen, gemeinsam mit Mücken.
Also die Ameise trägt mit dazu bei, dass wir zum Beispiel jetzt ein schönes Osterfest auch erleben werden. Ja. Wenn ich jetzt im Garten, in meinem Garten, den ich vielleicht zu Hause habe, besonders viele Ameisen habe, kann ich mich dann also glücklich schätzen oder für was ist das ein Zeichen?
Absolut. Also wie gesagt, Ameisen machen ja oft gerade bei uns im Garten das Nest im Boden. Also dabei durchlüften sie auch den Boden, dabei bringen sie eine bessere Wasserzufuhr in den Boden hinein. Und im Garten ist die Präsenz der Ameisen auch dafür da, dass sie Schädlinge fressen. Also Ameisen fressen zum Beispiel Schneckeneier.
Unser Hörer Martin Rees hat uns geschrieben, man ist zunächst vielleicht geneigt zu denken, dass Tiere wie Ameisen vergleichsweise sehr gut überleben könnten im Klimawandel. Mhm. Da, wo er wohnt, gibt es aber ein beachtliches Insektensterben wegen des Klimawandels, beobachtet er. Wie sieht Frau Sorger die mangelnde Winterruhe und zunehmende Wärme als entscheidende Faktoren bereits in den nächsten Jahren?
Ja, es ist immer eine Frage der Arten und wie sich gewisse Arten anpassen können. Also was den Klimawandel angeht, es hängt immer davon ab, wie schnell Dinge vonstatten gehen. Oft ist es ja so, dass wir Menschen das Ganze verschnellern oder die Geschwindigkeit der Veränderungen begünstigen. Und das ist dann für die Tiere meistens nicht so gut, weil die Tiere dann keine Chance haben, da mitzukommen. Also wie gesagt, es hängt von der Art ab. Wenn sich Dinge schnell verändern und es nicht genug Flexibilität gibt, also nicht genug unterschiedliche Strukturen, wo sich die Tiere anpassen können, vielleicht vom Substrat, vom Boden höher gehen, in höhere Lagen. Wenn es das nicht gibt und die Möglichkeit nicht gibt, dann kann es natürlich sein, dass Tiere auch aussterben werden. Mhm. Und das Schwierige ist, dass wir ja auch aufgrund, wie wir tun, das heißt, wir lieben ja Kübelpflanzen und bringen sie ja von der ganzen Welt überall hin. Und das ist oft auch gut für Arten, die nicht unbedingt hierher gehören. Das heißt, die werden dann invasiv, also kommen aus anderen Ländern, wie zum Beispiel die große Drüsenameise, die argentinische Ameise, die Pharao-Ameise, da gibt es noch ein paar. Und für die ist das natürlich dann besonders gut, weil die können dann schon geschwächte Arten dominieren und ja, also günstig ist es nicht für alle Arten, das stimmt, aber Ameisen sind vielleicht noch relativ flexibel.
Jetzt haben Sie eine invasive Art erwähnt, schon die große Drüsenameise, darauf bezieht sich auch diese Frage hier.
Die große Drüsenameise, Tapinoma magnum, wurde durch DNA-Analyse in Salü nachgewiesen. Ist die weitere Ausbreitung noch zu bremsen und ist die generelle Bekämpfung überhaupt sinnvoll oder reicht es aus, nur bei akuten Schäden aktiv zu werden, zumal die Art nicht generell als invasiv gilt?
Frau Sorger.
Ja, also was bedeutet einmal invasiv, weil das jetzt so klar erwähnt wurde? Also eine Art ist invasiv, wenn sie negative Auswirkungen auf Biotope hat und auch schädigend für die heimische Artenvielfalt ist. Jetzt ist die Frage, inwieweit das nachgewiesen ist. Bei Tapinoma magnum, der großen Drüsenameise, ist das, glaube ich, noch nicht ganz klar, wie sie sich auswirkt, weil sie einfach noch nicht lange da ist. Ursprünglich kommt sie aus dem westlichen Mittelmeerraum, also in Frankreich, Italien, im Norden von Afrika gilt sie als heimisch. Und ja, und sie startet jetzt halt hierher. Sie ist sehr, sehr flexibel, schafft es jetzt die milderen Winter auch gut im Boden zu verbringen. Und die Frage war, ist es möglich, ist es sinnvoll, sie noch zu bekämpfen? Mein Gefühl ist nein, ist es nicht. Denn ich glaube, diesen Kampf werden wir verlieren. Wenn man das kleinflächig natürlich machen kann, kann man es versuchen. Aber auf kurz oder lang, glaube ich, werden wir lernen müssen, mit dieser Ameise zu leben.
Es gibt aber einige Meldungen zu dieser Ameise, habe ich jetzt mal rausgesucht, in einigen Städten im Südwesten Deutschlands, die betrifft das. Da ist sie zu einer Plage geworden, wird dann formuliert, die mit ihren Superkolonien Gehwege und einen ganzen Spielplatz unterhöhlt hat. Im Saarland, wie gehört, wurde sie auch schon nachgewiesen. Wenn Sie sagen, wir können gar nichts dagegen machen, müssen wir das dann also mit ansehen? Oder wird das vielleicht auch dramatisiert, was diese Ameise da zu leisten imstande ist?
Ja, also die Ameisenliebhaberin in mir sagt ja dramatisiert. Also es ist schon ein Wahnsinn, finde ich, jedes Mal wieder, wenn so ein kleines Lebewesen eine so große Reaktion in uns Menschen auslöst oder auslösen kann. Ja, also die Ameise wird ja auch als die Horrorameise bezeichnet. Mhm. In meinem Gefühl ist es natürlich, fühlt es sich etwas überzeichnet an, aber das heißt nicht, dass es lokal natürlich wirklich ein Problem sein kann. Und im Endeffekt geht es hier um Territoriumansprüche. Mhm. Also wir sagen, die Ameise weitet ihr Territorium aus. Die Ameise tut das, was für die Ameise eigentlich völlig normal ist. Das Besondere bei der großen Drüsenameise ist übrigens auch, dass sie nicht kleine Kolonien bildet, also ein Nest, eine Kolonie, sondern sogenannte Superkolonien.
Was bedeutet das, Superkolonie?
Ja, also wie gesagt, üblicherweise stellt man sich ein Ameisennest, eine Kolonie, der Ameisenhügel. Das war's, das Loch im Boden, das ist das Nest. Bei einer Superkolonie bleibt es nicht bei dem einen Nest, sondern es gibt mehrere Nester und alle diese Nester gehören zur selben Kolonie. Dabei gibt es natürlich nicht nur eine Königin, sondern viele Königinnen. Und diese Ameise kann sich halt immer weiter ausbreiten. Wir müssen uns das vorstellen, eigentlich wie die EU zum Beispiel. Mhm. Also viele Länder schließen sich zusammen und bekämpfen sich nicht, weil sie entscheiden, wir wollen jetzt hier zusammenarbeiten. Und so könnte man sich eventuell eine Superkolonie vorstellen.
Wie groß sind die größten Superkolonien, die es zum Beispiel ja im Mittelmeerraum gibt?
Mhm. Also die argentinische Ameise ist dafür bekannt, dass sie die größten Superkolonien bildet. Es zieht sich in Europa eine einzige Kolonie dieser Ameise über die gesamte Küste von Portugal über Spanien bis Frankreich, 7000 Kilometer. Also es ist fast unvorstellbar eigentlich.
7000 Kilometer Ameisenkolonie.
Eine Ameisenkolonie. Und das muss man sich jetzt so vorstellen, dass man eine Ameise nehmen kann, in Südfrankreich, mit ihr da nach Portugal fährt, sie dort wieder freilässt und sie sich dort einfach einfügt. Denn für sie ist sie immer noch zu Hause, es ist immer noch ihre Kolonie, sie geht weiter ihren Aufgaben nach.
Wie findet man das raus? Also wie kann man den Boden so untersuchen, dass man sich sicher ist, das ist jetzt eine zusammenhängende Kolonie?
Also am allerbesten durch Aggressionsstudien, also Verhaltensstudien, Aggressionsexperimente. Da gibt man einfach zwei Ameisen in einen kontrollierten Bereich, in eine kleine Arena und dann dokumentiert man, ob sie kämpfen natürlich, aber auch die kleineren, also wie sie aufeinander reagieren, mit Alarmbereitschaft oder nicht. Und bei einer Superkolonie ist es dann meistens so, dass hier eben keine signifikante Aggression vonstatten geht, sondern die sich einfach als Teil derselben Kolonie betrachten. Ja.
Und so kann man feststellen, dass die sozusagen zu einer Familie gehören.
Genau,
jetzt nochmal zur großen Drüsenameise, zu der es einige Fragen gibt, nochmal die Frage, ist diese Ameise denn für den Menschen gefährlich, wenn die ihn beißt oder wenn sie ihn sticht?
Ja, also super. Also die große Drüsenameise gehört zur Unterfamilie der Drüsenameisen. Um das in den Kontext zu setzen, es gibt in unseren Breiten vier Unterfamilien, vier große. Das sind die Knotenameisen. Die Knotenameisen zeichnet aus, dass sie also ein besonderes Aussehen, auf das wir dann noch genauer zu sprechen kommen, wenn Zeit ist, die einen Stachel besitzen. Dann gibt es die Urameisen, die auch einen Stachel besitzen. Mhm. Dann gibt es die Schuppenameisen, die wir von den Waldameisen kennen, die Ameisensäure sprühen. Das heißt, die verletzen die Haut und sprühen dann Ameisensäure hinein. Das ist der Verteidigungsmechanismus. Und dann gibt es die Drüsenameise. Das ist die kleinste Gruppe von denen, die, also von den Ameisen, die bei uns vorkommen. Und die haben weder einen Stachel noch eine Azidoporen-Sprühdose, also eine Azidopore, diese Sprühdose, sondern die sondern also Chemikalien, die für ihre Feinde gefährlich sind, aus, die oft einen interessanten Geruch haben für uns. Also die große Drüsenameise zum Beispiel, die riecht ein bisschen nach einem Edelschimmelkäse. Daran erkennt man sie auch sehr gut. Ja.
Und wenn Sie jetzt generell die Gefahr einschätzen?
Nicht
die
gefährlich für uns.
Ja, nicht gefährlich. Also ist das vergleichbar mit einem Bienenstich zum
Beispiel?
Nein,
nicht einmal. Gar nichts. Absolut gar nichts. Weil sie hat nichts, was uns jetzt verletzen kann. Womöglich, wenn man eine große, also wenn man vielleicht viele, viele Drüsenameisen nehmen würde, sie zerreiben würde, sie sich in die Augen schmieren würde, würde man vielleicht etwas merken. Aber grundsätzlich eigentlich gar nichts. Ja.
Auch das keine, macht ja auch kein Mensch.
Nein. Eben deswegen sage ich, es ist wirklich, wirklich völlig ungefährlich für uns. Also hat auch ihre Mandibeln, sie wird wahrscheinlich ein bisschen beißen, das kann sein. Die ist zwischen 2 bis 5 Millimeter groß, die ist ja auch nicht besonders groß. Und daran erkennt man sie aber übrigens auch. Also die Arbeiterinnen haben unterschiedliche Größen, also zwischen 2 und 5 Millimeter. Und unsere heimischen Arten, also wir haben auch eine Drüsenameisen hier, aber die sehen nicht so aus, die haben diese unterschiedlichen Größen nicht.
Christina Ludwig hat uns geschrieben, sie fragt, wie erkennen sich denn Ameisen einer großen Kolonie? Pheromone oder sonstiges, fragt sie.
Ja, ganz genau. Also Ameisen kommunizieren in erster Linie über Gerüche. Also man könnte sagen, das, was bei uns die Sprache ist, das sind bei Ameisen die Gerüche. Ameisen haben auf ihrer Hautschicht eine sogenannte, also auf der Cuticula, so eine Wachsschicht. In dieser Wachsschicht sind eigentlich alle Informationen, die die Ameise, so, also zu welcher Kolonie gehöre ich, was ist meine Arbeit, was tue ich, wie erkennen wir uns. Das ist da drinnen gespeichert und riechen tun die Ameisen über ihre Fühler. Also es sind ganz viele kleine Härchen, sogenannte Sensillen, drauf und die sind durch die Cuticula dann mit dem Nervensystem verbunden und können Reize verarbeiten. Das heißt, die beschnuppern sich mit den Mandibeln, mit den Antennen, könnte
und
man sagen.
Wie genau ist diese Kommunikation per Duft? Also ist das dann auf so einer Ebene, ja, also wir beiden gehören zusammen, wir gehören zu einer Familie oder können diese Insekten auch kompliziertere Sachverhalte sogar mit Gerüchen kommunizieren?
Ja, also um das wirklich genau zu beantworten, müssten wir eine Ameise interviewen.
Laden wir mal eine ein.
Genau, das wäre spannend. Also hier sind wir natürlich an den Stand der Forschung gebunden. Also es sind definitiv auch komplexere Nachrichten möglich. Also Ameisen können kommunizieren, wie es ihnen geht, ob sie Hilfe brauchen. Sie rekrutieren an andere Orte. Sie können die Qualität einer Nahrungsquelle zum Beispiel kommunizieren. Was genau für Botschaften für eine Ameise relevant sind, also was eine Ameise als komplex betrachtet, das ist ja schon wieder eine Frage. Also was wir als komplex betrachten, wir wissen ja nicht, was die Ameisen alles wissen müssen. Ich bin der Meinung, dass Ameisen sehr wohl wahrscheinlich komplexe Nachrichten hier untereinander kommunizieren können. Wahrscheinlich wesentlich komplexer, als wir uns vorstellen können. Aber die Erforschung dessen ist natürlich schwierig.
Wir haben eine nächste Frage.
Ameisen sind auch Sklavenhalter. Die Amazonenameisen zum Beispiel fallen mit einer Armee von bis zu 1500 Ameisen in einen anderen Ameisenhaufen ein und klauen dort die Larven der fremden Ameisen, um sie dann in ihren eigenen Bau zu bringen. Dort werden die fremden Larven dann aufgezogen und müssen als Sklaven für die Amazonenameisen arbeiten. Wie kann die Intelligenz einer Ameise ausreichen, um sowas zu bewerkstelligen?
Sehr spannende Frage.
Das ist eine sehr spannende Frage. Ja, die Frage war ja, wie kann die Intelligenz einer Ameise dafür ausreichen? Also das Gehirn einer Ameise ist ja absolut nicht klein. Also im Vergleich zur Größe der Ameise ist das Gehirn sogar größer als unseres. Allerdings sind nicht so viele Neuronen drinnen, also es sind nicht so viele Knotenpunkte drin im Hirn. Aber wenn wir jetzt eine größere Ameisenkolonie nehmen, so 400.000 Individuen, dann ist das durchaus mit einem menschlichen Gehirn vergleichbar. Das heißt, warum nicht komplexe Entscheidungen, warum nicht komplexe Dinge? Und warum die Sklaventreiber-Ameisen das so machen, wie sie machen, das Warum ist immer schwierig zu beantworten. Denn die Evolution bringt Dinge hervor, die aufgrund der Nischen, die zur Verfügung stehen, möglich sind. Mhm. Und die Ameisen hatten sehr viel Zeit, um sich hier anzupassen. Ameisen gibt es seit 150 Millionen Jahren. Die Vielfalt, die wir aktuell sehen, seit 100 Millionen Jahren. Und ja.
Wenn Sie das mit einem Superorganismus vergleichen, dann fehlt in diesem Superorganismus aber so etwas ja wie eine zentrale Schaltstelle. Die gibt es nicht. Also bei Menschen in seinem Organismus gibt es das Gehirn, das ist sozusagen die Schaltstelle. Und dieser Superorganismus funktioniert ja auf irgendeine Art und Weise, dass das gesteuert abläuft, dass auch Entscheidungen getroffen werden, ohne dass es eine zentrale Schaltstelle gibt. Das ist ja schon bemerkenswert.
Es ist tatsächlich beeindruckend, das stimmt. Also Ameisen funktionieren so, dass man sich das wie eigenständige Einheiten vorstellen kann, die ja biologisch, also als Schwestern, die sind ja eine Familie, die sind ja verbunden dadurch und dadurch haben sie ein geeintes Ziel. Also das Ziel ist klar, jede Ameise verfügt über eine biologische Programmierung, also jede Ameise weiß, was in einer gewissen Situation zu tun ist. Und jede einzelne Ameise hat die Fähigkeit, selbstständig und flexibel Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und dadurch entsteht die Schwarmintelligenz, weil wenn jedes einzelne Individuum weiß, was zu tun ist, dann ist das. Und es ist eigentlich doch ein bisschen mit unserem Körper zu vergleichen, denn ja, wir haben ein Gehirn und ja, wir haben eine zentrale Schaltzelle. Aber trotzdem wissen unsere Zellen, was zu tun ist, damit der Körper funktioniert. Unser Hirn muss ja nicht aktivieren, so bitte Herzschlage, schlag jetzt so oft in der, also das ist ja etwas, sicher gibt es Anpassungen, die über das Gehirn eine Rolle spielen, aber unsere Zellen sind schon oder unser Körper ist mit einer Eigenintelligenz ausgestattet, die das funktionieren lässt. Also wir sind ja auch ein Superorganismus, könnte man ja sagen.
Also die einzelne Ameise trägt in sich eine Art Programm, sagen Sie, das wird durch Reize ausgelöst, ein Verhaltensprogramm. Dieses Programm hat verschiedene Varianten, aber die Summe vieler tausender individueller Programmentscheidungen, das ist dann die Schwarmintelligenz.
Genau.
Das Beispiel mit der Ameisenstraße aus dem Buch ist mir gut in Erinnerung. Was machen die Ameisen zum Beispiel, wenn sie merken, es staut sich? Das ist ja möglicherweise auch ein Zeichen von Schwarmintelligenz.
Absolut. Also wenn es sich staut, dann wird einmal grundsätzlich die Geschwindigkeit angepasst. Also so weit haben wir das ja auch schon geschafft. Also auf der Autobahn wird ja dann die Geschwindigkeit heruntergesetzt, wenn der Stau kommt. Aber die Ameisen haben die zusätzliche Fähigkeit, dass sie flexibel allgemein funktionieren können. Das heißt, sobald alles wieder etwas flüssiger läuft, können sie wieder entsprechend schneller dahin marschieren und schneller hinkommen. Man darf auch nicht vergessen, dass die einzelne Ameise kein individuelles Ziel verfolgt. Also die Ameise muss jetzt nicht als erste und besonders schnell in die Arbeit kommen, weil sonst der Chef böse wird, sondern die haben alle ein gemeinsames Ziel. Sie sind hier auf Futtersuche, wir schauen, dass wir zur Nahrungsquelle kommen. Und wenn es sich jetzt gar nicht mehr weitergeht, dann wird die Route geschlossen. Und dann wird eine alternative Route gefunden. Das bedeutet jetzt natürlich eine längere Wegzeit. Aber wenn keine individuellen Ziele verfolgt werden, ist das jetzt auch nicht schlimm. Mhm. Denn das Ziel ist es, dass die Kolonie gut weiterleben kann, dass alle versorgt sind. Und das ist vielleicht ein Ziel, das für uns auch nicht so schlecht wäre.
Könnten wir uns vielleicht abgucken. Ja. Und diese Alternativroute oder diese Routen generell, die werden auch wiederum bestimmt durch bestimmte Duftstoffe.
Genau.
Die dann aber auch wiederum verdampfen und deswegen auch eine gewisse Flexibilität dann auch bei den Wegen ermöglichen.
Ja, genau. Also Sie sprechen da jetzt schon noch, dass wir durch den Ameisen-Algorithmus auch hier gelernt haben, ein bisschen von den Ameisen. Also ja, wenn eine Ameise eine Route findet zu einer Futterquelle, dann legt sie eine Duftspur. Wenn die nächste Ameise dieselbe Route findet, sie legt auch eine Duftspur. Die Duftspur verdampft nach einer gewissen Zeit. Je mehr Ameisen aber trotzdem diese Spur dann finden, da wird der Weg dann natürlich auch immer gerader, weil die erste sucht ja vielleicht noch, die zweite auch noch, weil das ist noch nicht ganz klar, wo das ist. Aber je mehr Ameisen dann diesen Weg laufen, desto gerader wird die Linie. Mhm. Und so funktioniert zum Beispiel auch dieser Algorithmus, der ja viele Anwendungen auch in unserem Leben gefunden
hat. Der Ameisenalgorithmus. Mhm. Also das Pheromon, das die Ameisen leitet, ist verdampft. Mhm. Und das bewahrt das Gesamtsystem davor, sich ja zu schnell auf eine vermeintlich gute Lösung auch zu beschränken. Und erhält auch die Flexibilität. Da fallen einem ja schon auch Parallelen zu Menschen und seiner Suche nach Problemlösungen ein, wo man sich was abgucken könnte vielleicht auch. Ne?
Absolut. Und ich meine, wir wissen ja zum Beispiel auch, dass wir im Team viel besser und vor allem in diversen Teams viel besser funktionieren und viel bessere Lösungen finden, als wenn wir als Einzelkämpfer unterwegs sind.
Magdalena Sorger ist heute unser Gast. Ihr Buch trägt den Titel Ameisen, die geheimen Herrscherinnen der Welt. Eine nächste Frage.
In einem Teilgebiet der Autobahn bei uns hier im nördlichen Saarland wurde eine Straße verbreitert, die Autobahn verbreitert. Und zwischen den Spuren links, rechts war Ameisenhügel in den Büsche, wo dort gepflanzt wurden. Durch diese Maßnahme, dass die verbreitert wurde, wurden wir verständigt von der Ameisenschutzwarte und hatten diese Ameise dann dort umgesiedelt von der Autobahn weg auf anderes Platz. Meine Frage, wie kommt das, dass eine Ameise an die Zwischenspur von der Autobahn ihr Nest baut? Das waren 7 Stück. Das wäre meine Frage.
Ameisennest zwischen 2 Autobahnspuren. Ein ungemütlicher Ort.
Das ist tatsächlich ein ungemütlicher Ort. Also ich kann mir das auf 2 Arten vorstellen. Also ich meine, für Ameisen ist ja der Boden auch nicht fremd. Das heißt, Ameisen haben ja die Möglichkeit, auch unter der Erde zu marschieren. Die Autobahn geht ja auch nur hat ja nur eine gewisse Tiefe. Das heißt, das ist das eine, was ich mir vorstellen kann, wenn das eine wirklich stark befahrene Autobahn ist. Ansonsten gibt es womöglich ja Zeiten, wo die Autobahn nicht ganz so stark befahren ist. Und eine Ameise ist ja klein, also immer noch im Vergleich. Also kleine Ritzen, auch wenn da jetzt zum Beispiel ein bisschen Platz ist, wenn der Asphalt nicht ganz eng ist, wenn das nicht ganz neu ist, das reicht ja alles für eine Ameise. Also für mich ist das natürlich sehr, sehr spannend, aber durchaus möglich.
Jetzt hat der Hörer davon gesprochen, dass er wohl daran beteiligt war, diese Ameise auch umzusiedeln. Mhm. Ist das denn in jedem Fall immer auch möglich, so eine Ameisenkolonie umzusiedeln?
Ja, also das ist ja ein eigener Job. Also die Ameisenheger und Hegerinnen, die machen das. Es ist grundsätzlich schon möglich, eine Ameisenkolonie umzusiedeln. Es gibt da eigene Techniken dafür. Aber natürlich ist es auch mit Herausforderungen verbunden. Denn der Ameisenhügel zum Beispiel ist ja nur eine Nestform von einer kleinen Gruppe unserer Waldameisen, die 6, 7 Arten umfassen. Und dieses Nest ist ja nicht nur der Hügel, sondern es geht ja auch in den Boden und seitlich hinein. Also es ist nicht so einfach, aber wenn es Techniken gibt, dass man die Ameisen alle an die Oberfläche bekommt und das dann in einen Bottich reingeben kann und dann umsiedeln kann, dann ist es natürlich schon möglich. Vielleicht ist eine Spur Glück nötig, dass man auch ganz bestimmt die Königin erwischt, aber ja.
Wir hören eine nächste Frage.
Wie ist der soziologische Aufbau der Ameisen? Ist der ähnlich der verschiedenen Arten, also in Aufgabenstellungen und Arbeitsaufteilung? Wie kommunizieren sie miteinander? Danke.
Kommunizieren haben wir eben schon angesprochen über Duft. Ja. Wie ist die soziale Aufteilung?
Ja, also grundsätzlich ist es bei allen Ameisen, wie gesagt, in den Grundformen gleich. Also es gibt in jeder Ameisenkolonie eine Königin oder mehrere Königinnen. Manche Arten haben auch manchmal eine Königin und manchmal mehrere. Die Königin ist das einzige, das sind die einzigen Individuen oder ist das einzige Individuum, die Eier legt. Und der Großteil der Kolonie besteht dann aus Arbeiterinnen. Und ich sage hier ganz absichtlich Arbeiterinnen, denn die sind alle weiblich, aber steril. Das heißt, die legen keine Eier, aus denen auch Arbeiterinnen oder weitere Ameisen schlüpfen. Und dann gibt es noch die Männchen. Und die Männchen in einer Ameisenkolonie kommen eigentlich nur zur Paarungszeit vor. Die erkennen wir ganz oft auch gar nicht als Ameise, denn die sind geflügelt. Und haben kleinere Köpfe, kleineren Körper, also schauen eher vielleicht einer Wespe ein bisschen ähnlich. Und die kommen nur zur Paarungszeit vor und verlassen dann mit den geflügelten Jungköniginnen das Nest, treffen sich dann an einem anderen Ort, also wo sich viele Königinnen und Männchen aus vielen Nestern treffen, paaren sich. Mhm. Dann ist die Aufgabe für die Männchen erledigt. Also sie kehren nicht zurück ins Nest.
Würden Sie sagen, sie haben in diesem Matriarchat tatsächlich eine untergeordnete Rolle, auch diese Männchen, oder muss man das anders sehen?
Ja, also das finde ich nämlich eine ganz eine spannende Frage oder Überlegung. Also die Ameisen haben ja schon über lange Zeit ihre Lebensweise sehr effizient gestaltet. Und Tatsache ist, dass das Eierlegen nicht eliminiert werden kann, weil das Weibchen, also die Königin, legt die Eier. Allerdings die Befruchtung, die kann eliminiert werden. Und zwar macht das die Ameise so, dass sie das Sperma vom Männchen in einer bestimmten Tasche in ihrem Körper sammelt, einer sogenannten Spermathek, und von dort dann ein Leben lang verwendet und befruchtet. Also da die Eier dann befruchtet.
Also sie kann den Samen sehr lange speichern.
Ganz genau, ihr ganzes Leben lang. Ja. Und das ist ein langes Leben. Also Ameisen können bis zu 29 Jahre alt werden. Mhm. Sind die am längsten lebenden Insekten. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen der Organisation. Die Arbeit in einem Ameisennest wird von den Arbeiterinnen verrichtet. Sind deswegen die Männchen nicht wichtig? Doch, die Männchen sind sogar sehr wichtig, denn nur aus befruchteten Eiern können Arbeiterinnen werden und neue Königinnen. Mhm. Denn bei den Ameisen ist die Geschlechtsbestimmung nach der Befruchtung, also hängt von der Befruchtung ab. Unbefruchtete Eier, aus unbefruchteten Eiern werden Männchen, aus befruchteten Eiern werden Weibchen, also Arbeiterinnen und Königinnen. Mhm. Ja, und dann die Aufteilungen unter den Arbeiterinnen, da gibt es dann die Unterschiede zwischen den Arten.
Das ist aber schon auch so ein Kastenwesen, vielleicht kann man ja das so nennen, bei den Ameisen. Ja. Entweder man ist Königin und bleibt das dann auch und kümmert sich um die Fortpflanzung, oder man ist Arbeiterin und macht andere Sachen.
So ist es so ungefähr, ja. Und dann gibt es natürlich ganz viele Aufgaben unter den Arbeiterinnen. Also je nachdem, wie gesagt, manchmal sind sie auch morphologisch, also dem Aussehen nach, für ihre Aufgabe speziell ausgestattet. In der Extremform haben wir da zum Beispiel die Blattschneiderameisen, die riesige Soldatinnen haben, die bis zu 1,5-2 Zentimeter groß sind, und winzige Arbeiterinnen, die im Pilzgarten arbeiten. Und das ist alles eine Kolonie, eine Familie. Und dann so, weiß nicht, die Waldameisen oder Wegameisen bei uns, die haben äußerlich eigentlich kaum Unterschiede, also minimale Größenunterschiede, erledigen auch unterschiedliche Aufgaben, je nachdem, was benötigt wird, aber sind da jetzt nicht speziell dafür ausgerüstet.
Birgit Hein hat uns geschrieben, eine ganz konkrete Frage zwischendurch. Sie schreibt, manchmal fahre ich mit dem Rasenmäher aus Versehen über einen Ameisenbau, was mir dann sehr leid tut. Meine Frage, überlebt das Nest meine Attacke? Was passiert in dem Moment meines Angriffs im Bau? Fragt Birgit Hein. Können Sie das ungefähr beantworten, Frau Sorger?
Naja, ich würde mir das ungefähr wie einen Tornado vorstellen. Also wenn so ein Tornado über unser Haus fegt, dann ist eigentlich die Frage, haben wir die Menschen vorher in Sicherheit gebracht? Sind wir in die tieferen Regionen gegangen? Haben wir uns in den Erdkeller, im Erdkeller versteckt oder nicht? Also strukturelle Schäden wird der Rasenmäher natürlich viele verursachen. Vielleicht wird es auch die eine oder andere Ameise erwischen, die Brut. Also da fliegt wahrscheinlich alles wild in der Gegend herum. Die Ameisen werden danach einfach versuchen, das wieder aufzubauen, so gut es geht. Mhm. Was ganz genau dann die Schäden sind, das ist natürlich von Situation zu Situation unterschiedlich. Hängt natürlich auch ab, welche Ameisenart es ist.
Klaus Pedagoris hat uns eine E-Mail geschrieben. Er schreibt, ich habe auf der Terrasse im dritten Stock einige Pflanzen, darunter ein Zitrusbäumchen. Dieses wird von Ameisen bevölkert, die Schildläuse züchten. Können wir auch gleich noch drüber reden, inwiefern Ameise Läuse züchten. Ich bin sehr bereit, sie zu entfernen, schreibt er. Allerdings ist das schlecht für die Zitrusfrüchte. Gibt es eine bessere Lösung, die Ameisen und Läuse loszuwerden? Schreibt Klaus Pedagoris.
Naja, schwierig, ja. Ja, also im Endeffekt auch, da gibt es viele Parallelen irgendwie zu uns. Also wenn wir uns ein paar Kühe, ein paar Ziegen, ein paar Schafe halten, dann ist das alles schön und ist jetzt kein großes Ding für die Nachbarn. Aber wenn wir jetzt beginnen, das zu industrialisieren und plötzlich riesige Mengen an Schweinen oder Ziegen haben, dann merken die Nachbarn das vielleicht und sagen, oh, da riecht es nicht gut oder das ist nicht gut. Und im Endeffekt ist es ganz ähnlich mit den Blattläusen oder mit den Schildläusen, je nachdem, welche Läuse hier gezüchtet werden. Es gibt ja einiges.
Also die Ameisen halten sich diese Läuse sozusagen als Nutztiere, kann man das sagen?
Ganz genau, ja. Ja, sind Nutztiere. Also die werden von den Ameisen gemolken, die werden von den Ameisen beschützt. Die Ameisen bringen sie an die besten Plätze und die Ameisen haben ein Interesse daran, dass es ihnen gut geht und dass sie möglichst zahlreich sind und sich möglichst gut vermehren.
Also die Ameisen essen diesen Honigtau und das ist ein Ausscheidungsprodukt der Blattläuse.
Genau, die Blattläuse oder Schildläuse oder Rindenläuse, die saugen am Pflanzensaft und scheiden dann so einen süßen Tropfen aus, den man Honigtau nennt. Und die Ameisen, die stimulieren auch gerne die Blattläuse, indem sie ein bisschen auf sie trommeln, damit sie möglichst oft diesen Honigtautropfen ausscheiden und melken die. Also meine Empfehlung oder was ich empfehlen kann, wenn man jetzt die Ameisen nicht hier komplett eliminieren möchte und nicht die Blattläuse komplett eliminieren möchte, ist es wahrscheinlich mit der Hand Blattläuse immer wieder zu entfernen, also halt Schildläuse hat der Herr gesagt, die immer wieder ein bisschen zu entfernen, dass sich die Population der Läuse nicht so massiv verändert. Aber im Endeffekt, wie gesagt, wir greifen hier in das ein, was die Ameise eigentlich ganz natürlich tut. Es ist halt für uns nicht so angenehm.
Also der Tipp wäre immer mal wieder zwischendurch ein bisschen was wegnehmen und die entfernen dann.
Ja, das würde ich machen, also wenn man nicht mit. Und wenn es um ein weniger schädliches Bekämpfungsmittel geht, dann empfehle ich immer Brennnesseljauche.
Jauche, was
also,
ist das?
Ja, das wäre einfach Brennnesseln in Wasser einfach stehen lassen. Das beginnt dann fürchterlich zu stinken. Aber das ist dann ein natürliches Mittel und das kann man dann sprühen auf die Pflanze. Und das eliminiert meistens die Blattläuse, Schildläuse ganz gut.
Das ist ja dieses Phänomen, dass die Ameisen sich diese Nutztiere halten, ist ja schon auch sehr spannend. Mhm. Ich habe auch in Ihrem Buch von dem Beispiel gelesen, dass Ameisen, sage ich jetzt mal, ihr Vieh, also in diesem Fall die Blattläuse, woanders hintragen, wo es am meisten zu holen gibt und die dann dort arbeiten lassen. Das ist ja auch sehr spannend zu beobachten.
Also es ist wirklich, man kann sich das wirklich so vorstellen wie eine Schafherde, eine Kuhherde, die wir auf die Weide treiben. Also von der wir ganz genau wissen, was sie braucht, wann sie was braucht und sie dann tun lassen, damit sie uns versorgen.
Und das weitere Beispiel dafür, dass Ameisen eine Art Landwirtschaft betreiben, so beschreibt man das, ist ja auch die Tatsache, dass sie mit anderen Pflanzen, ich nenne es jetzt mal unwissenschaftlich, Kooperationen eingehen. Was wäre da ein Beispiel?
Ja, also eine der Ökosystemdienstleistungen, die es hier auch noch zu erwähnen gibt, ist, dass Ameisen auch Samen verbreiten. Also es gibt einige Pflanzen, die hier ganz speziell mit den Ameisen zusammenarbeiten, indem sie auf ihren Samen einen kleinen Ameisensnack produzieren. Das ist ein sogenanntes Elaiosom, so ein ölhaltiger Snack. Und wenn die Ameisen so etwas finden, dann finden sie das natürlich toll, nehmen das mit zurück ins Nest. Im Nest wird dieses Elaiosom dann abgeknabbert und dann wird der Same meist in den Außenbereich des Nests oder in die Müllkammer, wird er dort deponiert und das ist eigentlich genau das, was die Pflanze möchte. Und das macht bei uns zum Beispiel das Veilchen, das Schneeglöckchen, das Schöllkraut oder der Lärchensporn.
Also auch ein Beispiel dafür, wie wichtig die Ameise für das Ökosystem
Absolut,
ist.
Absolut, ja.
Wir hören eine nächste Frage.
Ich bin 1977 mit dem Greyhound-Bus durch Amerika gefahren und da saß irgendwann zufällig neben mir ein amerikanischer Amateur-Ameisenforscher. Und er hat mir vieles erzählt, unter anderem, dass er nach den Atomversuchen auch in diese Gebiete rein durfte. Man hat da die Ameisen untersucht und sehr viele Mutationen festgestellt. Aber nach kurzer Zeit hat sich die normale Ameise wieder durchgesetzt. Kann die Autorin dazu auch was sagen?
Vorsorger.
Puh. Das ist super spannend. Also erstens einmal freue ich mich, dass hier, wenn man Ameisen liebt, dann redet man auch über sie. Und das dürfte hier der Fall gewesen sein. Also das ist sehr schön. Also davon habe ich tatsächlich jetzt in dieser Form noch nicht gehört. Das heißt, da müsste ich ein bisschen recherchieren, wie genau die Ameisen das machen. Überrascht bin ich nicht unbedingt, weil Ameisen einfach so viele Fähigkeiten haben, die uns auch noch unbekannt sind. Das heißt, wie sie mit gewissen Dingen umgehen, in welcher flexiblen Form sie arbeiten können. Also ich bin nicht überrascht, kann dazu aber auf Fachebene jetzt nicht unbedingt etwas sagen. Da müsste ich selbst recherchieren.
Patricia Schumann hat uns geschrieben. Auch sie fragt, was kann der Mensch von der Ameise lernen? Immer wieder liest man, dass Ameisen ebenfalls große und blutige Kriege führen. Ich vermute, es geht wie beim Menschen auch um Ressourcen, um Nahrungsquellen und territoriale Ansprüche. Gibt es bei der Ameise aber auch Deeskalationsstrategien? Wird jede Schlacht geschlagen oder nur diese, die absolut notwendig und unumgänglich scheint? Fragt Patricia Schumann.
Ja, das ist eine super Frage. Also, was man natürlich nicht vergessen darf, also wenn wir Menschen uns mit Ameisen vergleichen, dann vergleichen wir eine Art, also wir sind ja eine Art, mit 15.000 verschiedenen Arten. Das heißt, bei 15.000 verschiedenen Arten gibt es viele, viele Strategien. Und genau, also es gibt manche Ameisenarten, die sehr aggressiv sind und die immer bereit sind zu kämpfen. Und da gibt es andere, die eher entspannter sind, die einfach sagen, ah, wenn wir uns hier aus dem Weg gehen können, dann ist das auch gut. Mhm. Und es gibt welche, also es gibt die Wegameisen, die zweifarbige Wegameise zum Beispiel, also die ist sehr intelligent, indem sie abschätzt, zuerst, ob es sinnvoll ist zu kämpfen oder nicht. Also wie viele Individuen hier gegenüberstehen und so. Und erst wenn sie der Meinung ist, dass ja, dann kämpft sie. Also es gibt, ich sage das immer bei Ameisen, eigentlich alles, was wir uns so vorstellen können an Verhaltensweisen, an Aussehen, an Dingen, was es geben könnte, gibt es in der Ameisenwelt.
Elmar Teves hat uns geschrieben, ihn bewegt noch weiter die große Drüsenameise. Er schreibt, Ameisen sind ohne Frage faszinierende, volksbildende Insekten. Die große Drüsenameise kommt seit einigen Monaten auch im Saarland vor. Sie kommt aus dem westlichen Mittelmeerraum, schreibt er nochmal. Jetzt fragt er aber, welche Gegenspieler hat sie dort? Besteht die Möglichkeit, die Gegenspieler auch im Saarland anzusiedeln, um vielleicht sowas gegen die große Drüsenameise auszurichten?
Das ist ein sehr spannender Zugang. Also Ameisen sind in den meisten Ökosystemen, in denen sie vorkommen, sehr dominant. Das heißt, es gibt da oft andere Tiere, die gerne Ameisen nachmachen. Also jetzt einfach sozusagen, so erzielen wir ein paar Ameisenbären an.
Inwiefern nachmachen?
Ja, also es gibt viele Tiere, die Ameisen imitieren, also sogenannte Mimikry. Also zum Beispiel gibt es eine Springspinne, die ihre Vorderbeine als Fühler verwendet und die fast nicht von einer Ameise zu unterscheiden ist. Viele Insekten machen in ihrem als Jungtiere Ameisen nach, viele Wanzen machen das. Und dann gibt es noch ganz gefinkelte, also Käfer, alle möglichen Tiere, die das ganz gerne machen. Also ich sage nur, das ist so ein bisschen das Zeichen dafür, dass man dominant und erfolgreich ist, wenn andere Tiere beginnen, einen nachzumachen. Aber bezüglich, was könnten wir machen? Also etwas, was mir schon einfällt, ist, die große Drüsenameise ist ja nicht nur schlecht. Also der Grünspecht zum Beispiel, der frisst grundsätzlich die schwarze Wegameise. Die große Drüsenameise verschmäht er allerdings auch nicht. Und ich meine, der Grünspecht ist auf der Liste bedrohter Arten. Also womöglich wird sich das auch ein bisschen selbst regeln. Wenn es mehr Grünspechte gibt, gibt es vielleicht auch mehr Ameisen. Und das ist jetzt auch wieder, sind wir eigentlich dabei, also ein gesundes Ökosystem reguliert sich eigentlich selbst. Es ist ja ganz oft unser Eingriff und unsere Veränderung und dass wir von der natürlichen Situation immer weiter weggehen, die Probleme erst kreiert.
Was jetzt auch noch mal häufiger in den Fragen aufgetaucht ist, ist, wie ist diese invasive Art eigentlich zu uns gekommen? Da haben Sie vorhin schon mal das angedeutet. Sie haben gesagt, zum Beispiel über Pflanzen, die man kauft und die hierher gebracht wurden von weit her. Oder wie kommt die hierher, diese Ameise?
Also es sind ganz oft menschliche Transportwege, also eigentlich fast immer. Denn ansonsten würden die Ameisen hier nicht unbedingt weit kommen. Kübelpflanzen, Gärtnereien, ist fast unmöglich, hier zu 100% zu 100% zu vermeiden. Also dazu sind die Ameisen viel zu gefinkelt. Also eine Königin, eine begattete Königin, die da irgendwo in der Erde drinnen sitzt und da verharren kann und dann, wenn sie ankommt, ihre Kolonie startet. Das passiert dann ein paar Mal und dann ist sie schon da.
Wir hören eine nächste Frage.
Ich wollte die Autorin noch fragen, nach welchen Kriterien sucht die Königin die Männchen aus, die sie befruchten dürfen, und welche speziellen Einrichtungen der Königin helfen ihr dabei, die für sie optimale Entscheidung zu treffen?
Frau Sorger.
Das ist eine super spezifische Frage, das finde ich toll. Also es ist so, dass die Königin ganz oft nicht nur von einem Männchen befruchtet wird. Also das ist ein wildes Gewusel und die Männchen, die sind ja super motiviert und versuchen sich da alles unter den Nagel zu reißen, was nur möglich ist. Inwieweit hier die Königin schon eine Auswahl treffen, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich weiß, dass ganz oft bei gewissen Arten die Königinnen mehrmals befruchtet werden. Und ich weiß aber, es gibt eine Option, dass wenn das Sperma schon in dieser Spermathek ist, dass die Königin hier Auswahl treffen kann. Die Mechanismen, die da funktionieren, die kann ich jetzt nicht auswendig erzählen. Also auch da müsste ich ein bisschen recherchieren. Das ist natürlich sehr, sehr spezifisch. Aber ja, also es läuft nicht so vonstatten, dass hier die Männchen, dass hier die Weibchen sitzen, sich hier bezirzen lassen und dann eine Auswahl treffen, wie wir das vielleicht von Vögeln kennen oder von einigen anderen Tieren. So funktioniert das bei den Ameisen eher nicht. Das ist wirklich ein riesiger Schwarm. Und man muss auch bedenken, dass der Großteil der Königinnen, die hier auch befruchtet werden, niemals dazu kommen, eine Kolonie zu gründen, weil sie gefressen werden, weil sie verenden, weil sie es einfach nicht schaffen. Also das ist auch eine Strategie, dass es so viele gibt.
Wir hören eine weitere Frage.
Ja, wir waren vor 2 Jahren im Sommer am Schaumberg Tola gewesen und dort ist ein riesiger Sendemast auf dem Turm angebracht. Und dort haben wir einen riesigen Schwarm von fliegenden Ameisen gesehen, Millionen von Tieren, die da rumgeflogen sind. Und das hat mich irritiert. Im Nachhinein hatte ich mit einem Förster gesprochen. Er hat mir erzählt, fliegende Ameisen und Ameisen allgemein bevorzugen negative Strahlung. Ameisenhügel werden nur dort aufgerichtet, im Wald, wo eine negative Strahlung im Erdreich ist. Die dritte Frage ist, was kann ich tun gegen Ameisen im Haus bzw. am Haus? Wir hatten voriges Jahr eine kleine Invasion von Mini-Ameisen und wir sind darüber nicht Herr geworden. Von einem Tag auf den anderen waren sie verschwunden.
Vielleicht erstmal zu diesen Millionen Flugameisen. Was hat er da beobachtet?
Ja, also er hat einen Schwarmflug beobachtet. Also jede Art hat eine andere Strategie, wo genau sie sich treffen, wie sie das machen. Also in Amerika die rote Feuerameise zum Beispiel, die paart sich 100 Meter in der Luft. Und jede Ameise macht es anders. Wir wissen noch gar nicht so lange, dass gewisse Ameisenarten Magnetfelder wahrnehmen können. Wie genau sie hier auswählen, wo sie genau sich treffen, was sie tun. Also wie gesagt, so genau erforscht sind diese Dinge teilweise nicht. Lokal ist ja oft Wissen da, weil die Menschen es beobachten und hier vielleicht auch über die Generationen ein Wissen haben. Oft schafft es dieses Wissen nicht in wissenschaftliche Publikationen, was ich sehr, sehr schade finde. Und daher ist es durchaus möglich, dass der Förster, mit dem er da gesprochen hat, hier viel drüber weiß, was die Forschungsgemeinschaft noch nicht weiß. Mhm. Also das ist, ja, also es gibt viel zu entdecken noch, natürlich.
Die zweite Frage mit dem, ja. was man, wenn man sie im Haus hat, was man da tun kann?
In Ehrfurcht beobachten und wertschätzen. Nein, auch das ist, wie gesagt, es ist immer eine Territoriumfrage. Also ich werde ja auch oft gefragt, warum kommen die Ameisen im Haus? Und meine Antwort darauf ist immer, warum nicht? Es ist ein geschützter Ort, es ist warm, es ist vielleicht draußen noch ein bisschen kühler. Oft gibt es auch noch Nahrung im Haus. Ich weiß, dass im Frühjahr ganz oft in unseren Breiten Ameisen so durchs Haus durchgehen und dann auch schon wieder verschwinden. Dieses Phänomen kann ich wissenschaftlich nicht erklären. Wir wissen nicht genau, was sie da tun, aber ich vermute, es hat etwas mit den Ressourcen zu tun, mit dem Klima und mit den Ressourcen, weil das ein konstantes Klima ist im Haus und weil das einfach genau passt wahrscheinlich da für die Ameisen.
Gibt es denn eine einigermaßen sanfte Möglichkeit, das Problem zu lösen?
Naja, okay, hier wäre ich jetzt ein bisschen kreativ. Also man könnte die Ameisen, wenn sie in einer Menge vorkommt, man könnte sie einsaugen. Also mit einem Staubsauger, der ein Gefäß hat, das man auch dann entleeren kann. Also man verletzt die Ameisen damit oft nämlich nicht sehr, weil sie ein Außenskelett haben. Es gibt auch einen, also wir haben so ein Sauginstrument, das heißt Exhaustor, wo man einfach die Ameisen in ein Gefäß hineinsaugt mit dem Atem. Also da ist natürlich ein Netz dazwischen. Und so kann man sie natürlich einsaugen und kann sie dann in den Außenbereich befördern. Ob das dann natürlich in dieser Menge funktioniert, kann ich nicht sagen. Aber das wäre jetzt mal so eine kreative Lösung, wie man etwas tun könnte. Mhm. Grundsätzlich gilt, dass die Ameisen ins Haus durch eine Ritze, durch eine Öffnung hineinkommen und dann einem Geruchspfad folgen. Diesen Geruchspfad zu stören ist eine andere Möglichkeit. Das funktioniert mit stark riechenden Substanzen zum Beispiel. Da gibt es alle möglichen Hausmittel. Man kann Minzöl, Lavendelöl oder so etwas probieren. Aber alle diese Dinge sind einfach nur darauf ausgerichtet, dass der Geruchspfad gestört wird und dass er die Ameisen verwirrt. Mhm. Und dann natürlich Stellen abdichten, klar. Mhm. Ja.
Also wir haben gelernt, Ameisen haben sich nicht ohne Grund erfolgreich durchgesetzt und krabbelten schon zu Füßen der Dinosaurier, schreiben Sie auch im Buch. Ja. Sie sprechen von einer globalen Dominanz der Ameisen über Jahrmillionen. Wenn wir die letzten Minuten nochmal nutzen, da nochmal einen Strich drunter zu machen. Was macht diese Dominanz aus oder was ist der zentrale Faktor, der zu dieser Dominanz geführt hat über Millionen Jahre?
Also die meine, dass die Flexibilität der Ameisen, also dass sie eben in diesen kleinen Einheiten organisiert sind, dass sie Entscheidungen selbst treffen können, dass sie flexibel auf neue Umweltsituationen reagieren können, dass sie auch, wenn sie zum Beispiel unterschiedliche Morphologien, also unterschiedliche Arbeiterinnen produzieren müssen, um ein großes Nest funktionieren zu lassen, dass sie das ändern können, entsprechend was nötig ist. Also ich würde meinen, dass das der Grund ist, warum sie so erfolgreich sind.
Die Flexibilität, die zeigt sich ja auch in einem Phänomen, das mich auch überrascht hat. Sie schreiben, es ist durchaus auch ein Klischee, dass die Ameise immer fleißig ist. Es gibt also auch ganz bewusst die faule Ameise.
Es gibt die faule Ameise. Aber die faule Ameise ist nicht faul, weil sie einfach keine Lust hat, etwas zu tun, sondern weil es tatsächlich gerade nichts zu tun gibt. Die faule Ameise kann man sich nämlich vorstellen wie so eine Art Reserveeinheit. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Tunnel baut und jetzt drängen sich 100 Ameisen, diesen Tunnel zu bauen, dann wird das nicht sehr effizient funktionieren. Das heißt, die Ameisen entfernen sich, solange so viele Ameisen den Tunnel bauen, dass die gut hier Platz haben und gut graben können, und die anderen schauen zu. Wenn man jetzt zum Beispiel eine dieser schwer arbeitenden Ameisen entfernt, dann ist es so, dass dann sofort eine andere kommt und hier weitermacht. Das heißt, es geht um das Ziel. Es geht darum, dass wir hier einen Tunnel graben wollen, nicht darum, dass alle beschäftigt sein müssen, dass alle jetzt sofort arbeiten müssen. Und wenn jetzt zum Beispiel das Nest angegriffen wird oder es Verletzte gibt, dann sind die Ameisen sofort da und können hier sofort helfen und erledigen alle Aufgaben, die benötigt werden. Und ja, ich glaube, das ist durchaus etwas, was wir uns auch überlegen könnten, dass es vielleicht nicht wichtig ist, dass man etwas macht, nur um etwas zu machen, sondern auch schaut, was wird tatsächlich benötigt in der Gesellschaft, was brauchen wir.
Neu war mir in puncto Flexibilität auch, dass es Ameisen in vielen bunten Farben gibt.
Ja.
Das ist ja auch eine weitere Anpassung. In welchen Farben gibt es die Ameise?
Also die blaue Ameise ist wahrscheinlich die unbekannteste Ameise. Nein, also es gibt Ameisen wirklich rot, schwarz, gelb, schillernd, also Regenbogenfarben, schillernd, orange, blau, grün, in allen möglichen Farben. Das sind Anpassungen daran, wo sie leben, was sie benötigen, so wie natürlich bei jedem Tier. Also, ja.
Ursula hat uns geschrieben, eine WhatsApp, nochmal eine Frage, was sie tun kann. Vor mehr als einem Jahr haben sich in unserer Wohnanlage Ameisen ausgebreitet. Wie kamen die zu uns? Wie konnten die sich dermaßen verbreiten? Zwei Häuser mit 8 Wohnetagen. Sie wurden auch von einem Fachunternehmen bekämpft. Kommen die jetzt wieder? Was kann ich tun als Einzelperson? Haben wir eben schon mal beantwortet, aber kann man dazu was sagen, wie die sich plötzlich so ausbreiten konnten in der großen Wohnanlage?
Also so wie das klingt, das könnte durchaus die Pharao-Ameise sein. Mhm. Also die Pharao-Ameise ist ja sowieso, ich sage immer, die Pharao-Ameise ist dabei, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Also die kommt auf der ganzen Welt vor, nur, also in unserer Halbkugel, nur in beheizten Räumen und hat extrem große Kolonien und ist extrem gut darin, sich versteckt zu vermehren. Das heißt, wie macht sie das? Das ist ihre Lebensweise. Also die haben auch gar keine Schwarmflüge mehr, die müssen das Nest auch gar nicht mehr verlassen, die paaren sich einfach untereinander, haben Hunderte von Königinnen, Tausende von Königinnen und das funktioniert für die sehr, sehr gut. Sind winzig klein, das heißt, die brauchen auch nicht viel, um hier im Gebäude durch die Ritzen zu kommen. Also wie gesagt, wir schauen ja immer auf unserer Ebene und wir sind ja doch relativ groß. Mhm. Was es dann alles gibt, wenn man sich auf die Größe einer Ameise verkleinert, das schaut die Welt dann ein bisschen anders aus.
Eine Minute haben wir noch, vielleicht zum Schluss die Frage, wenn von heute auf morgen keine Ameisen mehr um uns rum wären, woran würden wir das konkret merken? Was würde uns dann auch fehlen?
Ja, also da möchte ich definitiv wieder auf die Ökosystemdienstleistungen zurückkommen. Also die Nährstoffe, die verteilt werden, Aasfresser, also es würde Aas herumlügen. Es wäre einfach wahrscheinlich nicht mehr sauber, es würden Dinge nicht mehr bestäubt werden. Wie gesagt, keine Schokolade mehr, ja, nicht vergessen. Wir würden, wenn es Ameisen von heute auf morgen nicht mehr geben würde, wir würden es merken. Und das ist es. Ameisen arbeiten im Verborgenen. Das heißt, wir sehen sie oft nicht, aber sie tun so viele Dinge, die wir brauchen, die unser Ökosystem braucht, die unsere Umwelt braucht. Und wir sollten mal ein bisschen drauf schauen und sie da ein bisschen mehr wertschätzen vielleicht.
Sagt Magdalena Sorger. Viele Grüße nach Hamburg. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön, habe mich gefreut.
Ameisen, die geheimen Herrscherinnen der Welt, ist der Titel des Buches. Brandstätter Verlag, 176 Seiten, kosten 25 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Helmut Hahn aus Nonnweiler, an Hartmut Schäfer aus St. Ingbert und an Harald Krug aus Sulzbach. Kommende Woche geht es um die Frage, ob überhaupt und wenn ja, inwiefern der Krieg zur Natur des Menschen gehört. Die Evolution der Gewalt, warum wir Frieden wollen, aber Kriege führen, ist der Titel des Buches. Der Historiker Kai Michel und seine Kollegen beleuchten im Buch die Frage, was eigentlich die evolutionären Wurzeln der Gewalt sind. Eine Botschaft des Buches, wir sind nicht zum Krieg verdammt, wir fallen ihm jedoch, wenn wir nicht aufpassen, allzu leicht zum Opfer. Soweit Fragen an die Autorin für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD-Audiothek-Podcast-Tipp.
Man muss Tiere nicht sehen, um sie vor Augen zu haben. Manchmal reicht es schon, Leuten zuzuhören, die erzählen, was sie so täglich mit ihren Schützlingen im Zoo erleben. Mit nicht immer nur niedlichen Erdmännchen.
Ich habe ein männliches Tier mit dabei, das ist Schnappi. Und der hieß nicht umsonst Schnappi, weil immer, wenn ich die Hand hingehalten habe, hat er immer erst mal einen Finger gebissen. Und schon risch ordentlich Rums in der Hand rein. Davon darf man sich nicht erschrecken lassen, man stirbt ja auch nicht davon.
Oder mit keineswegs langweiligen Blattschneiderameisen.
Die Weltherrschaft der Ameisen kann nicht verhindert werden, weil die findet statt. Und wir denken das nur nicht, weil die sind einfach zu klein für uns. Ne? Wir gucken da nicht genau hin. Und das ist das, was ich so faszinierend finde. Wenn man genau hinguckt, öffnet sich da wirklich ein riesen Kosmos.
Der Podcast von Elefant, Tiger und Co. saugt das regelrecht auf. Nicht mit Rösel, mit den Ohren. Dirk Henze trifft alles, was in Leipzig Zootiere pflegt und gern darüber plaudert. Kein Fachgespräch, eher Neugier im Plausch mit Leidenschaft. Elefant, Tiger und Co., der Podcast. Alle zwei Wochen neu in der App der ARD Audiothek.